Ja, herzlich willkommen auch von mir zum Thema Versprechen brechen. Wir steigen direkt ein mit dem heutigen Text ohne viele Worte. Heute geht es um Matthäus 5, 33 bis 37. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar, weiß oder schwarz zu machen. Keinen falschen Eid schwören. Ein Eid, das ist irgendwie was, was in meiner Lebensrealität eher relativ fern liegt. Ich bin jetzt noch in keiner Situation gewesen, in der ich ein Eid schwören musste. Klar, wir kennen das bestimmt. Ey, Junge, ich schwöre da. Aber das kennen wir wohl auch eher von RTL. Also ich kenne es nicht aus meinem persönlichen Alltag. Ich glaube, es ist nicht so weit verbreitet, dass wir unsere Aussagen heute noch mit einem Schwur bekräftigen müssen, weil wir unserem Gegenüber irgendwie unterstellen, dass er uns dann nicht richtig glauben würde oder dass er uns unterstellt, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Oder ich denke bei meinem Gegenüber, dass er besser sagen sollte, ich schwöre bei meiner Mutter, damit ich ihm auch wirklich Glauben schenken kann. Oder ich schwöre bei Gott, damit sichern manche Leute die Aussagen ab, damit ihre Aussagen authentischer wirken. Daher, für mich ist dieser Text im ersten Moment, als ich ihn gelesen habe und mich damit versucht habe zu beschäftigen, relativ fremd gewesen. Ich musste erstmal nachdenken, was hat Jesus denn hier eigentlich gemeint, als er gesagt hat, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich habe ja Jesus oder dem Herrn, meinem Gott, jetzt keinen Eid, wo ich so geschworen habe, versprochen. Um an diesem Punkt jetzt weiterzukommen, hilft uns eine kleine Zeitreise zurück in die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Jesus sprach zu den Menschen, bei denen das Schwören und das Ablegen eines Eides an der Tagesordnung lag. Deswegen kann er auch sagen, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Also Jesus sagt, ihr wisst Bescheid. Ihr kennt das Gesetz aus dem Alten Testament. Jesus zitiert jetzt hier kein einzelnes Gesetz aus dem Alten Testament, sondern eher so eine Zusammenfassung von verschiedenen alttestamentlichen Vorschriften über die Einhaltung von Versprechen. Versprechungen, bei denen der Sprecher Gott als Zeuge anruft, der ihn dann strafen soll, falls er den Eid bricht. Das Gesetz des Mose betont also, ist es ein No-Go, dass du schwörst und diesen Eid später brichst. 4. Mose 30, Vers 3. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder ein Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Wenn Jesus also sagt, du sollst kein Eid schwören und sollst dem Herrn dein Eid halten, dann war also seinen Zuhörern klar, es ist gemeint, falsches Schwören, falscher Meineid oder Meineid, vorsätzlich etwas schwören, das ist verboten. Jesus brandmarkt diese heuchlerische Praxis. Jetzt gibt es aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und vielleicht bist du schon öfters mal in einem Gottesdienst gewesen, hast schon mal eine Predigt gehört und hast schon mal was über die Schriftgelehrten und Pharisäer gehört. Und die gelten ja oftmals als Paradebeispiel für das, wie man Gottes Gebote nicht auslegen sollte. Sie sind besonders gesetzestreu, fromm, regelkonform und wollen haargenau die Gebote Gottes halten. Und dazu gehört eben auch das falsche Schwören. Nun, sie sind jetzt so spitzfindig, dass sie sich dran gemacht haben, dieses unangenehme Gebot, für sie damals unangenehme Verbot, einzugrenzen. Denn die Juden, die liebten es ja, einen Schwur zu schwören bei jeder Möglichkeit, die es für sie ergab. Und dabei benutzten sie dann diese beeindruckenden Formeln. Sie versuchen es aber einzugrenzen, dass sie die Aufmerksamkeit nicht auf das Einhalten des Schwures legen, sondern auf die sprachliche Formel, die man verwendet. Also die Argumentation, die die Schriftgelehrten benutzen, die geht so. Weil man ja im Alten Testament liest, dass man im Namen Gottes nicht schwören darf, beziehungsweise nicht falsch schwören darf, brauchen wir es ja mit der Wahrheit dann nicht so genau nehmen, wenn wir beim Schwören Gott einfach unerwähnt lassen, wenn wir ihn ausgrenzen. Man kann also sein Versprechen brechen und es im Umgang mit seinen eigenen Worten nicht ganz so ernst meinen, wenn man Gott aus der Sache rauslässt. Nur noch die Schwüre bzw. die Versprechen waren gültig, bei denen der göttliche Name enthalten war. Also die Formel, ich schwöre dir Digga, ist in Ordnung. Hingegen, ich schwöre dir Gott und dann das Versprechen brechen, das war nicht in Ordnung. Damals war man noch nicht so ganz so digge miteinander und schwörte deswegen eben nicht auf Gott, sondern man schwörte auf den Himmel. Oder man schwörte auf Jerusalem. Oder man schwörte auf sich selbst. Aber Jesus sagt, das ist Haarspalterei, was ihr hier macht. Denn ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Jesus sagt, schwören, egal bei deiner Mutter, egal bei Jerusalem, bei Gott, ihr sollt nicht schwören. Ganz im Gegenteil. Er bestätigt dieses Gesetz im Alten Testament. Er schafft es nicht ab. Im Gegenteil, er verschärft es sogar noch. Jesus' Argumentation geht nämlich so. So sehr ihr euch auch bemüht, nicht auf Gott zu schwören, so könnt ihr doch einen Bezug zu Gott überhaupt nicht vermeiden. Denn ihm gehört die ganze Welt. Ihr könnt ihn nicht rauslassen. Wenn ihr beim Himmel schwört, so ist es Gottes Thron. Bei Jerusalem, so ist es sein Schemen und so weiter. Die konkrete Wortwahl der Schwurformel ist also unwichtig. Wir haben das geklärt. Jesus sagt, jeder Schwur ist überflüssig, denn jeder soll seine Eide, soll seine Versprechen halten. Und hier, glaube ich, kommen wir an einen Punkt, wo dieser Text auch zu uns sprechen kann. Der wahre Kern dieses alttestamentlichen Gesetzes, das liegt darin, dass wir unsere Versprechen halten und vor allem zu unserem Wort stehen. Jesus sagt, ihr braucht keine Schwurformel, weder auf Gott noch auf irgendetwas anderes, sondern er fordert dazu auf, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Schwört nicht, sondern sagt einfach ja oder nein. Damit ist natürlich keine einsilbige, wortkarge Kommunikation gemeint, dass ich nichts mehr anderes sagen darf, wie geht's dir? Ja. Was machst du heute? Nein. Deswegen trifft es diese Übersetzung vielleicht nicht so ganz genau, sondern eher die Übersetzung der Einheitsübersetzung. Da wird geschrieben, eurer Rede ja sei ein ja und eurer Rede nein sei ein nein. Vielleicht wird es dadurch nochmal deutlicher. Jesus möchte damit sagen, seid vertrauenswürdig, sagt die Wahrheit. Eure Worte, die sollen Geltung haben, ohne dass es einen Schwur dafür bedarf. Wenn du redest, dann soll dies der Wahrheit entsprechen. Der Schwur dafür ist unnötig. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, sagt einmal, dass der Eid der Beweis für die Lüge in der Welt ist. Der Eid ist der Beweis für die Lüge in der Welt. Denn könnte der Mensch nicht lügen, dann wäre der Eid auch überhaupt nicht notwendig. Nun, das Thema mit dem Eid, wir haben es gemerkt, ist für uns heute nicht mehr so relevant. Das Thema Wahrheit, ich glaube, das ist für uns genauso aktuell wie damals. Bei der Wahrheit ist Jesus an einem Punkt angelangt, wo es uns um Grundlegendes in unserem menschlichen Leben geht. Nämlich die Echtheit unseres Redens. Jedes Wort, das wir sprechen, soll Wahrheit sein. Jetzt bitte ich dich, dass du mal deinen Nachbarn fragst, was er glaubt, wie oft der Mensch am Tag lügt. Ihr müsst natürlich nicht von euch selbst reden. Ich höre hier, ich lüge nicht. Was würdet ihr sagen, ungefähr wie oft? 32 Mal am Tag? Vielleicht noch eine zweite Meinung hier.
150 Mal?
150 Mal am Tag? 10-mal höre ich da, führen das gar nicht weiter. Also nach Studien, die natürlich sehr stichhaft sind, Forscher finden heraus, dass die Menschen in einem 10-minütigen Gespräch circa 2,9 Mal flunkern bzw. nicht die Wahrheit sagen. Also es ist ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft. Ich möchte zu einem Punkt kommen. Jesus fordert uns auf, dass wir die Wahrheit sagen, weil er weiß, dass die Lüge zerstört. Die Lüge hat eine zerstörerische Kraft in dieser Welt. Und dessen ist sich Jesus bewusst. Denn die Lüge ist die erste und die letzte Sünde in der Bibel. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Fragt die Schlange Eva. Nein, ihr werdet nicht sterben. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Erst eine scheinbar harmlose Frage und dann doch diese verführerische, kalte Lüge. Eine Lüge, welche die göttliche Ordnung aus dem Takt bringt, durch die das Böse im Menschen Gestalt annimmt und durch die der Mensch Gott ungehorsam wird. Aber das Abwenden von der Wahrheit wird auch in Offenbarung am Ende in der Bibel noch einmal herausgestrichen. Offenbarung 21. Alle, die sich nicht an die Wahrheit halten, werden endgültig sterben. Sie werden den endgültigen Tod finden. Anfangs sah es aus wie ein großer Rückruf. Dann wurde daraus der größte Skandal der Automobilgeschichte. So titelt der Spiegel. Was anfangs noch wie ein gewöhnlicher Vorgang aussieht, stellt sich im Laufe der Zeit als eine immer größere Manipulation heraus. VW soll mit Hilfe sogenannter Abschaltautomatiken die Abgasreinigung seiner Dieselfahrzeuge für die Prüfzyklen frisiert und damit die CO2-Angaben gefälscht haben. Als immer mehr Details über diesen Betrug ans Licht kommen, entschuldigen sich Konzernchefs bei ihren Kunden. Das reicht nicht. Rücktritte stehen an. 8,5 Millionen Fahrzeuge sollen mit der Schummelsoftware ausgestattet sein. Bundesregierung und Scharen von Anwälten schalten sich ein. Auch bei anderen Automobilherstellern und in anderen Ländern werden die Tricksereien aufgedeckt. Kunden fühlen sich arglistig getäuscht, fordern Schadenersatz in Milliardenhöhe. Die Kosten für den Konzern belaufen sich auf ca. 26 Milliarden Euro. Doch das verlorene Vertrauen kann wohl niemand zurückkaufen. Er wird mit 21 Jahren der jüngste Profi-Straßenweltmeister aller Zeiten. Zwischen 1999 und 2005 dominiert er die Tour de France, wird 7-mal in Folge beim längsten Radrennen der Welt als Sieger geehrt. Doch immer wieder gibt es positive Dopingkontrollen und belastende Zeugenaussagen. 2012 wird es dann offiziell. Lance Armstrong wird von der Anti-Doping-Agency der USA angeklagt und alle Wettkampfergebnisse, alle Siege ab 1998 werden ihm aberkannt und eine lebenslange Sperre verkündet. Armstrong dementiert, erst im Jahr 2013 beichtet der einstige Radgott seine große Sünde. Die wahre Geschichte von Cornelia E. Als Medizinstudentin fiel sie mehrmals durch das Physikum. Irgendwann war Schluss. Sie wurde extrem exmatrikuliert. Doch auch sie behielt das Scheitern für sich. Stattdessen fälschte sie ihre Zeugnisse und heuerte an der Hamburger Uniklinik als Ärztin an. 4 Jahre lang praktizierte sie, bis der Schwindel aufflog. Um Cornelia E. kümmert sich jetzt die Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe, Urkundenfälschung und Betrug. Lügen zerstören Vertrauen. Lügen können zu Weltkriegen führen. Lügen zerstören Biografien. Lügen zerstören das Leben. Klar, das, was wir jetzt gerade gehört haben, das sind Lügen im großen Stil. So weit geht es bei mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin mit mir eigentlich ganz im Reinen. Doch ich glaube, da gibt es einen Faktor, der diese Beispiele alle verbindet. Der Selbstschutz. Das Nicht-Eingestehen-Können der eigenen Schwäche. Der Gedanke, wenn ich mit diesem Programm trickse, wenn ich diese Auflagen erfülle und dann an der Spitze stehe, wenn ich mit diesem Mittel dope, dann habe ich eine realistische Chance auf den Sieg. Wenn ich mit dieser Lebenslüge lebe, bleibt mein Ansehen vor den anderen bestehen. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis wieder zu meinem Leben. Da kann ich erkennen, dass mein Ja eben nicht immer ein Ja ist und mein Nein nicht immer ein Nein ist. Da, wo ich die Dinge eben nicht so ausspreche, wie sie sind. Natürlich, es gibt verschiedene Probleme im Alltag, die uns vor moralische Probleme stellen. Das Kennenlernen in den USA, vielleicht war der ein oder andere schon von euch schon mal in den USA. Zur Begrüßung ein kräftiger Handschlag, ein freundliches Hello, how are you? Wildfremder Mensch, ich als Deutscher denke erstmal, ups, und die Frage nach diesem Befinden in Amerika ist wohl eher so eine Höflichkeitsfloskel, die wir in Deutschland nicht ganz so kennen. Und wenn ich dann angefangen hätte, mit der Supermarktkassiererin auf diese Frage, how are you, ihr zu erzählen, wie es mir wirklich geht, was mich beschäftigt, dann hätte sie mich wohl nur irritiert angeschaut und schnell abkassiert, da sie meine Antwort gar nicht hören wollte. Aber ich glaube, das ist hier nicht gemein mit der Wahrheit sagen. Aber ich glaube, oftmals sagen wir auch die Wahrheit nicht, eben aus Selbstschutz. Wir wissen über uns am besten Bescheid, wissen, wo wir Fehler machen und Macken haben. Wir wissen, was nicht so ganz rund läuft, welche Gedanken und Emotionen wir lieber für uns behalten. Wir wissen ganz genau, was unserem Ansehen eher schadet, um uns vor anderen besser dastehen lassen. Wir wissen ganz genau, an welcher Stelle der Erzählung wir eine kleine Übertreibung, vielleicht auch Untertreibung einbauen, um von unserem Zuhörer mehr bewunderndes Staunen oder mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir wissen genau, welches Bild wir mit welchem Filter auf Instagram teilen, um die meisten Likes zu bekommen, um einen positiven Schein aufrechtzuerhalten. Wir wissen ganz genau, dass es einfacher ist, uns aus Fehlern rauszureden, als Fehler einzugestehen. Wir wissen auch, dass Wahrheiten anderen nicht schmecken können und wir sie lieber zurückhalten, um Freundschaften nicht zu belassen. Wir kennen Ausreden, wir kennen Notlügen, die uns einen Vorteil verschaffen. Und vielleicht wollen wir auch manchmal ehrlich sein, um es dem anderen recht zu machen. Bei mir ist das häufiger mal so ein Problem, dass ich Leuten dann nicht die Wahrheit sage, beziehungsweise Dinge zusage, die ich eigentlich in Wirklichkeit gar nicht machen will. Wenn es heißt, Sebastian, komm, wir treffen uns heute Abend und machen dies und das, und ich denke mir so, oh ja, ja, voll die coole Idee, und eigentlich denke ich aber, oh, ich würde auch ganz gerne zu Hause sitzen und nichts machen. Und dann habe ich aber zugesagt, und dann denke ich so, oh Mist, ey, jetzt habe ich denen zugesagt. Und jetzt muss ich da auch hin, weil ich habe ja zugesagt, und dann ist der Abend irgendwie blöd für beide Parteien, weil ich es nicht geschafft habe in meinem Leben, an so einfachen Punkten die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, ich will heute zu dir kommen und was mit dir machen, oder zu sagen, nein, heute Abend will ich für mich sein. Vielleicht kennst du diese Situation, wo du merkst, du bist nicht ehrlich. Und so hangelt man sich von Fantasie, mit Kombinationsgabe und mit strategischen Planungen, von Halbwahrheiten zu Halbwahrheiten, von Notlügen zu Notlügen, von Beschönigung zu Beschönigung, von Verschleierung zu Verschleierung. Und irgendwann, da glauben wir diese Lügen selber. Unwahrheiten, die uns isolieren, uns kaputt machen. Wir erfinden Geschichten, die glaubhaft sind, damit unsere Gedanken nicht nach außen dringen. Wir sagen nur die Hälfte, damit unser Verhalten akzeptiert wird, damit wir dem Standard genügen können. Selbst dann, wenn wir eigentlich ganz anders sind und anders denken. Und dann sagt Jesus, eurer Rede Ja sei ein Ja und eurer Rede Nein sei ein Nein. In Matthäus 21, 28 bis 31 erzählt Jesus ein kleines Gleichnis. Und damit ich nicht noch so viel rede, habe ich ein Video mitgebracht. Ich hoffe, das läuft.
Das Gleichnis von dem ungleichen Sinn. Ein Vater hatte zwei Söhne. Er bittet beide, im Weinberg die Gartenarbeit zu erledigen. Der erste Sohn antwortete, ja, Vater, das mache ich. Aber dann hatte er keinen Bock und ging nicht an die Arbeit. Der zweite Sohn antwortet, nein, ich habe keine Lust, ich will nicht im Weinberg für dich arbeiten. Später aber tut es ihm leid und er ging doch in den Weinberg, um für seinen Vater zu arbeiten. Jesus fragt, na, was meint ihr? Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Die Antwort ist eindeutig. Getan hat den Willen des Vaters derjenige, der hinging und im Weinberg gearbeitet hat. Beide haben nicht das getan, was sie vorher gesagt haben. Darin sind sich die zwei Söhne gleich. Aber der eine empfindet Reue und er tut den Willen des Vaters, der andere nicht.
Manchmal ist es ja so, dass wir das eine sagen, das andere tun. Aber Jesus weiß um das Hin und Her unseres Herzens. Er weiß, dass wir auch manchmal falsch liegen können mit unserer Meinung. Er rechnet damit, dass uns im Leben Fehler unterlaufen. Und er weiß es zu schätzen, wenn wir das sehen, darüber nachdenken, uns korrigieren. Es macht nichts. Ja, es ist sogar gut, wenn Zweifel und Reue sich einstellen und Lebenswege sich ändern, so wie bei den zwei ungleichen Söhnen. Denn die Wirklichkeit zählt mehr als das gute Dastehen. Für Jesus zählt die Wirklichkeit mehr als der gute Schein. Und wieder die Frage, bist du ein Mensch, in dessen Rede ein Ja und ein Nein ist? Jesus warnt uns, eure Worte haben Gewicht, sie verändern die Welt. Worte verändern das Leben der Menschen. Deshalb missbraucht sie nicht. Seid ehrlich, auch wenn ihr vielleicht dann nicht so gut dasteht und nicht groß rauskommt. Seid lieber ehrlich, als dass sie die Unwahrheit sagt. Mit der Ehrlichkeit ist es ja manchmal so eine Sache, wir tun uns schwer. Wir haben in unserem Hauskreis einmal eine Übung gemacht, die ging so. Jeder war einmal an der Reihe und musste folgenden Satz vervollständigen. Wenn du mich wirklich kennen würdest, wüsstest du das. Okay, beim ersten Mal, dann wüsstest du das. Ja, da überlegt man sich halt noch was. Und dann war man das zweite Mal dran und das dritte Mal dann und irgendwann wussten die anderen schon alles, was man mitteilen möchte. Und dann ging es aber weiter. Und dann wurde man ehrlich. Und dann konnte man die wirklichen Dinge des Lebens ansprechen. Also, einmal die Wahrheit sagen auf einer vielleicht scheinbar oberflächlicheren Ebene, aber auch die Wahrheit sagen können in tiefgängigen Gesprächen, mich dem anderen offenbaren. Denn ich glaube, so wird christliche Gemeinschaft zu einer Gemeinschaft, die wirklich tragfähig ist. Der letzte Punkt, die Wahrheit sagen, weil Wahrheit rettet. Ausschließlich die Wahrheit sagen zu können und echte Ehrlichkeit zu praktizieren, funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Doch da gibt es diesen Ort, wo wir alle Lügen, alle Beschönigungen, alle Untertreibungen und Übertreibungen, alle Selbstzweifel, alle Menschenfurcht ablegen dürfen. Ein Ort, wo wir nichts beschönigen oder verdrehen, nichts verschleiern oder verdrängen müssen, um in einem besseren Licht dastehen zu können. Und dieser Ort, das ist unser himmlischer Vater, der uns annehmen kann, wenn wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Der uns so annehmen will, so wie wir sind. Bei ihm funktioniert diese Taktik nicht, Dinge zu verschweigen, zu beschönigen, zu verdrehen. Er will dich so, wie du bist. Wir brauchen keine Angst zu haben, es nicht zu bringen, nicht zu genügen, nicht erfolgreich oder zufrieden genug zu sein. Wir können unsere Schwächen, wir können unser Unverständnis, unser Nichtgenügen ausnahmslos zeigen, unsere Ängste und Sorgen vertrauensvoll bringen. Er wendet sich von deiner Wahrheit nicht ab, sondern hält sein Versprechen zu dir. Fern von allen Lügen und schlechten Gedanken, die wir über unser Leben denken oder die andere in uns einzupflanzen versuchen. Gott möchte, dass wir ihm nichts verwehren. Der uns sowieso im allerinnersten haargenau kennt. Gott hat ein unbedingtes Ja zu dir und mir, ohne Wenn und Aber, ohne dass ich mich gut verkaufen müsste. Gott hält seine Versprechen. Deswegen lass uns ehrlich werden vor ihm. Und ich möchte dich fragen, wo machst du dir, vielleicht deinen Mitmenschen, aber vor allem auch Gott etwas vor? Wo stellst du dich so dar, wie du eigentlich gar nicht bist? Und wo merkst du auch, dass das anstrengend ist, nicht so sein zu können, wie du bist? An welcher Stelle ist es Zeit für dich, diese befreiende Wahrheit auf den Tisch zu bringen, vielleicht eine Illusion zum Zerplatzen zu bringen, um diese Freiheit zu spüren, die von der Jesus redet, wenn er sagt, eure Rede Ja sei ein Ja und eure Rede Nein sei ein Nein. Nein, wo ist es für dich, dran, zu Jesus zu gehen, ehrlich zu werden und völlige Annahme zu erfahren. In der nächsten Zeit oder beim Worship gleich habt ihr Zeit, darüber nachzudenken, Gott zu antworten. Vielleicht ist es auch dran, für euch zum Gebet zu gehen, vorne im Altarraum. Davor möchte ich aber noch beten. Die Band kann währenddessen schon auf die Bühne kommen. Vater, ich danke dir für jeden, der heute Abend hier ist, und ich danke dir, dass du heute Abend dabei warst und dass du von jedem die Gedanken siehst, was er zu dem Thema denkt. Ich bitte dich, dass du uns öffnest, dass du die Zeit nutzt, dass du lebendig zu uns redest, dass du jedem, der eine Beziehung zu dir haben will, dich öffnest und dass du uns dabei hilfst, ehrlich zu werden. Dass du uns dabei hilfst, die Wahrheit zu sagen. Dass du uns dabei hilfst, ein neues Mindset zu bekommen, wie du uns siehst. Dass es kein Versteckspiel mehr gibt. Dass wir uns nicht mehr für unsere Sünde schämen müssen. Herr Jesus, danke, dass du alles weißt. Dass wir unsere Fragen stellen können. Und dass du nicht schockiert bist von unseren Gebeten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt an die Hand nimmst und uns zeigst, was für uns dran ist in der Lobpreiszeit, was wir vielleicht ans Licht bringen müssen, wo wir dir Wahrheit sagen müssen zu dir und auch unserem Mitmenschen, damit wir aus diesem Zirkel, aus diesem unendlichen Laufen von Lüge und Unwahrheiten heraustreten können. Amen.